Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die liebenswürdige Einladung. Wir haben es geschafft, einen guten Termin zu finden. Und ich freue mich, Sie ein bisschen mit dem zu konfrontieren, was mein Leben, was mein Wirken ausmacht, wo ich seit 27 Jahren als Dompfarrer wirken darf. Und Gott sei Dank das Vertrauen des Kardinals seit 30 Jahren, wo er bei uns wirkt, genießen darf, zuvor als Zeremonier, als Leiter der Zeremonien, die er zu zelebrieren hat. Und ich bin sehr froh, habe gerade darüber gesprochen, dass ich die Abschiedszeremonie am Samstag nicht verantworten muss, sondern als einfaches Mitglied dort mitfeiern darf und mit vielen anderen gemeinsam dem Herrgott danken darf für sein Wirken in diesen letzten 3 Jahrzehnten. An der Seite von ihm bin ich überraschend zum City-Missionar geworden, weil er mir gesagt hat vor 27 Jahren, du wirkst da ohnehin als Kaplan und früher als Priesterausbildner, dann meiner Seite als Zeremonier. Der vorherige Dompfarrer geht verloren, mach du das einmal provisorisch. Und das Provisorium vor 27 Jahren wurde dann nach 2 Jahren zum Definitivum und ich habe Blut geleckt und habe mich gefreut daran, was es bedeutet, am Fuße des Leuchtturms von St. Stephan nicht nur hinauszustrahlen in die Stadt, sondern dort auch am Fuße des Leuchtturms ein wenig Licht zu verbreiten mit der ganz normalen Seelsorge. Und das glauben mir viele nicht. Sie wissen es aus der Nähe. Natürlich, er ist auch Pfarrer, er ist auch Pfarrseelsorger. Vielen anderen muss ich immer erklären, ich bin nicht nur schickimicki irgendwo unterwegs und in den Seitenblicken, wiewohl das Pfarrpublikum, die Pfarrmitglieder oft sich sehr erweitern über die, die im Pfarrgebiet wohnen, weil ja 95% derer, die bei uns mitmachen und etwas an Sakramenten empfangen, wo sie unsere Gemeinschaft bilden. 95% gehören nicht zum Pfarrgebiet von St. Stephan. Also ex offo bin ich schon Pfarrseelsorger, nicht nur für die, die dort wohnen, aber noch viel mehr, auch für viele andere, die zum Beispiel über die Seitenblicke erreicht werden können. Darum ist es selbstverständlich, dass ich habe es nicht nachgezählt, aber das Team der Moderatoren, der Journalisten und der Kameraleute der Seitenblicke habe ich mit 2/3 die Kinder getauft, die Eltern begraben, sie selber gesegnet und zu anderen allen anderen Dingen begleitet seelsorglich. Oder wenn ich zufälligerweise wieder auf den Opernball gehe, habe ich den Eindruck, dass dort ein Pfarrball stattfindet, weil die Kinder, die auftanzen, mir winken, Toni, du hast mich ja getauft, ich war bei der Erstkommunion und in jeder Loge Menschen sitzen, denen ich irgendwann einmal seelsorglich begegnet bin. Das ist eine kuriose Situation, die ich aber nicht kurios finde, sondern ganz normal versuche als Seelsorger zu lösen, soweit der Tag 24 Stunden hat und die Gelegenheit besteht, hier Menschen zu begleiten. Und wenn Otto Schenk stirbt, denke ich mir, oh je, den habe ich ja gut gekannt und vor 5 Jahren eingeladen, für uns zum Pfarrblatt zu schreiben. Und er hat gesagt, nein, das findet er scheinheilig. Er ist ja vor 40 Jahren aus der Kirche ausgetreten und er ist das gar nicht, findet das gar nicht passend, wenn er dazu zu einem, sage ich, na, das macht ja nichts, schreib's trotzdem. Und er, nein, das findet er nicht passend. Und er stirbt dann und denkt mir, schade. Da kann man jetzt nicht viel katholisch machen. Und dann entsteht die kuriose Situation, dass der Sohn natürlich am nächsten Tag anruft und sagt, Toni, können wir etwas machen? Bahn wir den Otto im Stephansdom auf? Sag ich, na, da gibt's ein kleines Problem. Denn Papa ist ja aus der Kirche ausgetreten. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Wie macht man das trotzdem? Und dann Otto Schenk sich beim Kardinal verwendet und beim Erzbischof Lackner und beide Kirchenfürsten von Österreich bei mir intervenieren, um den Otto Schenk doch im Stephansdom aufzubauen. Also eine kuriose Situation. Wir werden am 29. Jänner natürlich auch diesen großen Schauspieler im Stephansdom aufbauen und eine würdige Verabschiedung machen, obwohl er den kirchenrechtlichen Bestimmungen als ausgetretenes Mitglied nicht entspricht, aber in sehr, sehr vielen Begegnungen mein Erzbischof Lackner, wie er mir sagt, immer wieder gebeten hat, lieber Erzbischof Franz, ich bitte um deinen Segen. und noch am Vortag Erzbischof Lackner bei ihm dort war und er hat wieder um den Segen gebetet. Und wer weiß, ob so manche kirchenrechtlichen Bestimmungen nicht ganz der Wirklichkeit des Reiches Gottes auf Erden entsprechen, sondern angestrengt, ausgedehnt, verändert werden müssen. Und so gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber zuallererst bin ich natürlich ein Zeuge dessen, nicht ein rosaroter Optimist, sondern einer, der mit hundertprozentiger Überzeugung sagen kann, die Zusage Gottes an Paulus, der vor der Großstadt Korinth seinerseits stand und sagt, eigentlich viel Fraster in dieser Stadt, viel Unrat, viel an Gottes Ferne, und Gott sagt dem Paulus, nein, nein, sei sicher. Viel Volk gehört mir in dieser Stadt und ich kann Ihnen tausendfach bezeugen, viel Volk gehört dem Herrgott und seinem Reich in dieser Stadt. Überall, wo sie nur ein bisschen antupfen, ist unrettbare, unstillbare Gottessehnsucht drinnen. Und dafür kann ich wirklich beredt Zeugnis ablegen. In all dem, was wir versuchen in St. Stephan als geistliches Zentrum aufrechtzuerhalten, und das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich bin heute zu Mittag dann bei der Mittagsmesse, die gut besucht ist in St. Stephan. Da kommen 100, 150 Leute, aber es ist nur einer von 7 Gottesdiensten. Wir haben jeden Tag 7 Gottesdienste im Stephansdom, am Sonntag 9 Gottesdienste. Wir haben sehr, sehr lang offen, von 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends, haben dort immer die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden. Das nimmt über 1 Million, nehmen über 1 Million Menschen wahr, dort zum stillen Gebet, zum Kerze anzünden. Von 7 Uhr früh bis 10 Uhr abends haben wir immer auch Beichte und Aussprache mit einem großen Team von Priestern in verschiedenen Sprachen. Über 40 Priester habe ich hier dabei, die bereit sind, hier zuzuhören, hinzuhören auf die Situation der Menschen, wo ihnen der Schuh drückt und wo sie ins Reine kommen wollen mit Gott. Und so viel, was da an Sondergottesdiensten auch zusätzlich gefeiert wird, dass ich kaum selbst einen Überblick davon habe und alles aufzählen könnte, was allein die letzte Woche war. Gestern, Sie dürfen nicht spotten, aber gestern habe ich mit der ÖVP den sogenannten Hoffnungs- und Zuversichtsgottesdienst gefeiert im Stephan. Und bitte nicht lachen, nein, das verdienen Sie sich nicht, das sind doch fast 10% in Wien. Wir haben regelmäßig seit ein paar Jahren einen Hoffnungs- und Zuversichtsgottesdienst am Beginn des Kalenderjahres, weil Mandatare und der Landesparteivorsitzende der ÖVP sagt, das ist doch eine gute Sache, am Beginn des Jahres einander nicht nur Gutes zu wünschen, sondern miteinander auch zu beten. Und ich habe mein Predigtthema unter dem Titel gestellt, da müsst ihr euch warm anziehen bei neuen Situationen. Nicht nur wegen den kalten Temperaturen heute, gestern, sondern in vieler Hinsicht müssen wir uns warm anziehen, müssen wir uns ausrüsten, damit wir allen Herausforderungen begegnen können. Und das ist sehr, sehr schön. Und wenn ich einmal im Himmel dafür angeklagt werde, dass ich einmal zu viel gebetet, einmal zu viel gesegnet habe, zu viel jemandem die Nähe Gottes zugesprochen habe, bin ich, glaube ich, im relativ grünen Bereich und kann mich dafür durchaus entschuldigen, wenn mir nicht mehr vorgeworfen wird. Mein Beichtvater und mein Psychiater wüssten viel, viel mehr, deren ich angeklagt werden könnte. Aber in diesem Vertrauen feiern wir dort Gottesdienst, halten die Türen offen, halten Begegnung und haben an die 7 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Wir zählen es digital und können feststellen, diese Nähe, die Menschen suchen, am Fuße dieses Leuchtturms, in diesem Leuchtturm, ist wirklich etwas, was sie beglückt, was sie bestärkt, was sie ermutigt, was ihnen Hoffnung und Zuversicht gibt. Und diese Tür zu verwalten, diesen Dom mit zu verantworten, ist natürlich eine ganz besonders schöne Aufgabe, die ich gerne wahrnehme. Das tue ich nicht alleine natürlich, sondern mit einem Team von Priestern, mit einem Team von Angestellten. Wir haben 30 Mitarbeiter an der Dombehüter für das bauliche Sorgen. Wir haben über 40, 45 Mitarbeiter im Kirchenmeisteramt, die den Betriebsdienst haben. Wir haben an die 10 Personen in der Pfarrkanzlei, bei den Matriken, bei den Finanzen, bei unserer Pfarrcaritas, bei den Spendenvereinen und ein großes Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit mir gemeinsam dafür sorgen, dass hier die Türen offen bleiben, dass Gott erreichbar ist, in dem, wo wir als irdisches Bodenpersonal versuchen, das eine oder andere hier auch den Menschen klar zu machen, Türen zu öffnen und nicht Türen zu halten. Dieser gefeierte Glaube in St. Stephan wird dann ganz fokussiert, wenn Sie zum Beispiel auf den Tag des Heiligen Abends schauen, auf den 24. Dezember, wo eine wunderbare Gelegenheit ist, wirklich sehr, sehr viele zu begrüßen. Und die Kinderkrippenandacht, die von unserem Kindermessteam vorbereitet wird, wo wir auch in den neuen Gottesdiensten jeden Sonntag versuchen, einen kindergemäß zu gestalten, oft in der Unterkirche, wo die Kinder ein bisschen aktiv, partizipativ eingebunden werden, wo sie Texte lesen, Prozessionen machen können. Und da kommen, sage und schreibe, man glaubt es nicht, 300 Kinder mit ihren 500, 600, 700 Angehörigen, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, die mitkommen. Das ist aber nur der erste Termin am Nachmittag um 15 Uhr, weil da muss am Ende dieser Kinderkrippenandacht schon um die Plätze geraucht werden. Die frommen Katholiken, die zur Mozart-Vesper, zur ersten Weihnachtsvesper um 16.30 Uhr kommen, sind um 15 Uhr schon oft oder spätestens um 15.30 Uhr bereit, mit den Kindern und ihren Eltern um Sitzplätze zu kämpfen, um dann in der ersten Reihe zu sitzen, und da kommen an die 2000 Leute zur Mozart-Vesper, um dann am Abend unseren Angestellten auch freizugeben. Aber dann haben wir mit tollen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Weihnachter einsammeln von 17 bis 21 Uhr, wo an die 200 arme, bedürftige, obdachlose, einsame kommen und von einem großartigen Team von 30, 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden. Und ich gebe immer einem anderen Lokal, einer anderen Institution die Gelegenheit, Gutes zu tun. Das ist einer der wesentlichen Dinge, dass man in der Stadt denen, die gottessehnsüchtig sind, auch Gelegenheit gibt, Gutes zu tun und zu sagen, Herr Militärkommandant von Wien, du hast heuer wieder die Chance, in den Himmel zu kommen. Schenk mir das Gulasch, das gute, exzellente Gulasch des Militärs für meine Weihnachter einsammeln. Und ich habe mich bedankt bei ihm und er fühlt sich wirklich wie im siebten Himmel, wenn er so viel Gutes tun kann. Davor habe ich, glaube ich, 25 Jahre haben wir die Pizzeria der Capo in der Schulerstraße eingeladen gehabt, dass die Geschäftsführer, nachher der türkische muslimische Geschäftsführer und der ungetaufte Koch am Heiligen Abend für uns und für unsere armen Bedürftige aufzukochen, persönlich dazustehen und denen Gutes zu geben. Durch Corona gab es Personalengpässe bei der Pizzeria der Capo. Und ich bin nicht unglücklich, dass sie zwar jetzt nicht mehr können, aber sie so viele Jahre uns gedient haben. Um dann in dieser wirklichen abendlichen Stimmung Zeuge zu werden, wie Gott seine Geschichte mit Menschen schreibt und ich mir von dem einen oder anderen Bedürftigen erzählen lasse, was ihn bewegt, was ihm Sorgen bereitet, wo er glücklich ist, wo wir diese weihnachtliche Feier halten, wo ich dann versuche, mehr oder weniger recht und schlecht in Mundart ein paar Predigtworte zu finden, das Weihnachtsevangelium, Weihnachtslieder zu singen. Und ich mich noch gut erinnern kann, wie ich einmal unglücklicherweise am Heiligen Abend im Spital verbringen musste wegen gesundheitlicher Probleme, dass mir die Einsamen der Stille Nacht, Heilige Land, Heilige Nacht gesungen haben, mit Handy aufgenommen. Und ich habe eben mich selbst bedauert im Spital und habe diese Stille Nacht, spätestens da sind mir die Tränen natürlich über die Wangen gelaufen und ich war berührt. Um mich dann noch einmal vorzubereiten und in der Mitternachtsmette, zuvor beim Turmblasen, um 22.30 Uhr stehen schon riesige Menschenschlangen an der Jasomirgottstraße, um die weihnachtlichen Bläser zu hören. Um 11 Uhr wird dann aufgemacht. Um 12 Uhr ist der Dom dicht gefüllt. Heuer, also letztes Jahr 24, hatten wir Gott sei Dank wieder an die 5000 Teilnehmer in der Mitternachtsmette. Das ist schon ein erhebendes Gefühl, dann durch die Wogen des Meeres hineinzugehen. Sie teilen sich für die Ministranten, für die Priester. Der kleinste Ministrant trägt die Holzpuppe mit dem Jesuskind und wir machen die Krippenlegung beim Altar und haben mit schöner Musik eine ganz berühmte Stunde. Ich bin immer in Versuchung, dann etwas zu lange zu predigen, weil die Leute, die vorne sitzen, so überglücklich sind, dass sie Plätze haben und mich anstrahlen. Sie möchten noch mehr hören, sie möchten noch mehr hören. Und ich dann zu wenig auf die Uhr schaue, damit wir wirklich auch kurz nach eins auch mit der Mitternachtsmette fertig sind. Das ist so ein Brennpunkt der liturgischen Feiern, die wir im Laufe des ganzen Jahres haben, weil wir viele außergewöhnliche Anlässe hier auch feiern, alle in den Dom streben und alle glauben so, unser Gottesdienst mit meiner Gruppe, mit meinem Verein, mit meiner Gemeinschaft ist jetzt das Allerwichtigste. Wir haben das 50-Jahr-Jubiläum, das 100-Jahr-Jubiläum. Und nicht akzeptieren können, dass am selben Tag noch drei andere Sondergottesdienste sind. Das beansprucht und überbeansprucht unser Team im Dom natürlich manchmal, aber ich bin sehr dankbar, dass es so ist und nicht anders. Gleichzeitig gibt es aber hier am Dom natürlich auch über 100 Taufen. Ich selber versuche, an die 100 Kinder zu taufen im Jahr. Also was sich ausgeht, geht sich aus. Manchmal ein Wochenende mit 4, 5 Taufen. Wir machen nicht die Massentaufen, die ich kennengelernt habe als junger Kaplan. Kaum stellt man 2 Familien zusammen, sagen die, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Einzeltaufe für ein Kind. Diese Massentaufen lehnen wir ab, obwohl nur eine zweite Familie dazugestellt werden würde. Aber daher machen wir diese Einzeltaufen wirklich. Ich persönlich, wo ich diese Familien zum Taufgespräch empfange, vorbereite, individuell gestalte, versuche den Taufgottesdienst und am Samstag, Sonntag, oft muss ich auch den Freitagnachmittag ausweichen, dass wir auch diese viele, große Anzahl von Kindern auch taufen können. Wir haben gleichzeitig 80 Kinder, die bei uns zur Erstkommunion sich angemeldet haben. In der sogenannten Pfarrerstkommunion, wo wir die Vorbereitung am Dom machen, und der sogenannten Schulerstkommunion vom Jugendplatz, wo ich seit 32 Jahren Schulseelsorger bin und alle Schulgottesdienste mit denen halte in Mariengestade oder im Stephansdom. Wir haben auch heuer 87 Firmlinge wieder. Wir versuchen eigentlich bei 80 Firmlinge abzublocken. Aber wenn mich jemand bittet und sagt, bitte, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, der hat versandt, den Anmeldeschluss, er muss unbedingt noch. Was soll man machen? Warum soll man da Nein sagen? Und wir in 7 Gruppen diese Firmlinge vorbereiten, in Gruppenstunden, aber in gemeinsamen Aktionen. Viele Ehepaare, die ich vorbereiten darf auf die Hochzeit. Eigentlich hätte ich übermorgen eine Hochzeit angenommen, weil meine Tochter hat im Jänner, da bricht eh nichts anders aus, oder übermorgen am Samstag, das kann ich ruhig zusagen, vor 1,5 Jahren in Kärnten, und wie ich dann wahrgenommen habe, da feiert der Herr Kardinal Abschied, habe ich nolens volens dann doch denen Armen absagen müssen in Kärnten und sagen, nein, das schaut ein bisschen blöd aus, ich bin ja nicht beleidigt oder nicht böse oder hab auf den Herrn Kardinal, ich möchte da schon den Abschied auch mitfeiern, und da wird mich jemand anderer vertreten. Also ich habe so 40, 50 Hochzeiten im Jahr, Segnungen aller Art, nicht nur sakramentale Hochzeiten, sondern viele Paare, die zu mir kommen und sagen, Herr Pfarrer, das und jenes ist in meinem Leben nicht so stromlinienförmig verlaufen, aber ich möchte mich segnen lassen. Mit meiner Partnerin, mit meinem Partner und darunter auch gleichgeschlechtliche Paare, die sehr, sehr froh sind, in kleinem Kreis oder auch in größeren Rahmen hier mit ihnen zu beten, einen Segen zugesprochen zu bekommen. Ja, selbst der unselige und hoffentlich doch inzwischen selige Richard Lugner hat um so eine Segnung gebeten, anlässlich seines 92. Geburtstags. Und ich habe ihm gesagt, lieber Richard, das machen wir aber klein und das machen wir nur entre nous. Und er sagt, ja. Wir haben so, dann hat er den Termin gehabt und den Termin in der Presse gesagt und der Kardinal ruft mich an, stimmt das wirklich, dass du den Richard Lugner zu seinem 92. Geburtstag mit seiner neuen Partnerin segnen willst? Sage ich, ja, so wie ich ihn in 25 Jahren jedes Jahr gesegnet habe. Ich habe regelmäßig mit dem Richard Lugner gebetet. Ich habe regelmäßig zu seinem Geburtstag den lieben Gott gebeten. Nicht alle Gebete werden sofort erhört. Lieber Gott, segne ihn in seiner Bereitschaft, in seiner Klugheit, in seiner Weisheit, die richtige Partnerin zu finden. Es ist nicht alles aufgegangen, aber wer weiß, wie Gott da wirklich dazu handelt. Und habe ihm das gesagt. Und so wie der Otto Schenk um den Segen gebeten hat und nicht offiziell Mitglied der Kirche war, wird wahrscheinlich das Reich Gottes größer sein, obwohl der Richard Lugner, fernab sei mir eine Heiligsprechung von ihm, aber Mitglied der katholischen Kirche war und wir so gebetet haben und ich seine Tochter Ende Juni trauen durfte in der Kasgrabenkirche. Und da saß der Richard Lugner stolz, nachdem er sie mit Krücken hereingeführt hatte, in der ersten Reihe rechts vorne am ersten Platz, und sie saß in der Mitte mit ihrem Leo, und 2 Monate später saß die Schacke auf dieser Stelle und er lag im Sarg in der Mitte. Und das war einer der berührendsten Momente an diesem Tag, wo ich zuerst gesagt habe, ja, wir machen auch eine Verabschiedung, für die ich geschimpft worden bin, beschuldigt worden bin, ordinärst hingehalten. Weiß ich denn nicht, dass das ein Hurenbock ist und dass alle seine Frauen Huren sind? Ich kenne sie zwar, aber ich wusste nicht, dass die in diesem Gewerbe tätig sind. Aber was da selbsternannte, selbstgerechte Menschen über andere sprechen, erschüttert mich zutiefst. Und erinnert mich an sehr, sehr viele Vorwürfe, die Pharisäer und Sadduzäer dem Jesus gemacht haben, fernab, dass ich mich damit Jesus gleichstellen möchte. Aber diese Gelegenheiten zu feiern, Segen auszusprechen, mit anderen Menschen zu beten, und das hat mich dann ganz besonders nach dieser Verabschiedung von Richard Lugner berührt, wie ich zum 92. Geburtstag am Vormittag, an diesem Geburtstag, die Simone, seine standesamtlich angeheiratete Frau, alleine, ohne Kameras und Fernsehen, begrüßen durfte und mit ihr in meiner Pfarrkanzlei gebetet habe, mit ihr hinübergegangen. Sie war ein jungscher Kind, jungscher Gruppenleiterin, gefirmte Frau, fernab. Ich muss sie nicht beurteilen, was da sonst im Leben ist. Und wir sind drüben beim Wiener Neustädteraltar gewesen, haben eine Kerze angezündet und sie hat frei gebetet. Wir haben miteinander dem Herrgott gedankt, für eine Zeit, die sie mit dem Richard verbracht hat. Und am Nachmittag war ich mit Jacqueline und Mausi Lugner ohne Kameras, ohne Fotografen am Grab und habe mit denen gebetet, dass die nicht leicht zusammenkommen und alles Frieden, Eitel und Wonnekuchen ist, kann man sich auch vorstellen. Aber ich darf als Seelsorger hier Begleitung schenken, den einfachen Sandlern, den einsamen Menschen, den Kranken, den alten Armen, aber gleichzeitig auch einen Teil der Gesellschaft, die diesen Weg für sich wählen und darum sehr ehrfürchtig bitten. Habe viele Begräbnisse, wie gesagt, angesprochen, viele Abläufe im normalen Pfarrleben, Pfarrgemeinderat, Ministranten, Jungscher. In all dem darf ich ganz normaler Seelsorger sein und gleichzeitig darüber hinaus natürlich Zeuge in dieser Stadt, wofür wir als Kirche stehen. Und da gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte und einer der schönsten Gelegenheiten ist, dass dann jemand sagt, wenn das katholisch ist, so wie du das verkörperst und so wie du das lebst, dann möchte ich auch dazugehören. So wie in der Weissagung des Sacharja, sie hielten ihn fest am Gewand, wenn wir jetzt spüren, dass Gott mit dir ist, dann möchte ich auch dazugehören. Und die 100 Wiedereintritte, die ich pro Jahr grosso modo habe, die ich alle persönlich einzeln begleite, geben mir Recht und verleihen mir ein Schutzschild, fast so ein Sky-Schild gegenüber all der Kritik, die von Kollegen und von anderen Katholiken und Frommen an den Kardinal herangetragen wird und gesagt wird, lieber Herr Kardinal, kürzt dem Toni Faber doch den Kopf. Der ist viel zu viel in den Medien, der ist viel zu viel in der Seitenblicke-Gesellschaft. Arbeitet er überhaupt etwas? Betet er überhaupt noch? Feiert er überhaupt noch Messe? Und der kann dann immer sagen, Moment, bevor du weiterredest, wie viele Wiedereintritte hast du im letzten Jahr gehabt? Und der Pfarrer beginnt dann zu stammeln, naja, zwei habe ich eh gehabt. Na, solange du nicht 100 hast mit der Toni, reden wir über die Kritik über den Toni Faber gar nicht weiter. Und das ist natürlich einerseits ein Schutzschild, aber andererseits auch eine tiefe religiöse Berührung von mir, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich Ihnen sagen könnte, ich kann jetzt 85 Biografien, ich kann es natürlich nicht auswendig, 85 Biografien von Menschen aufzählen, die letztes Jahr, 2024, bei mir in die Kirche wieder eingetreten sind. Warum? Weil sie sich berührt gefühlt haben, weil sie gesagt haben, bei all dem, was an der Kirche reformbedürftig ist, bei all dem, womit ich nicht einverstanden bin, ich glaube aber, sicher zu sein in diesem Rahmen der Gemeinschaft der Kirche, gehe ich einen gesicherteren Weg, und vergesse nicht alles, was mir Gott zugesagt hat, da wird mir in Erinnerung gerufen, da kann ich meinen Glauben leben, da bin ich bereit unterwegs auch mitzumachen. Und das ist eine wunderschöne Gelegenheit, in diesem Kontrakt mit den Wiedereintretenden und den vielen, die die Gesellschaft in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, in Kunst auch ausmachen, das ist eine faszinierende Möglichkeit, dass wir mit Künstlern in Berührung kommen, die zufälligerweise wie Gottfried Hellenbein auch sogar Mitglied der römisch-katholischen Kirche sind. Und Gottfried Hellwein natürlich ein polarisierender Künstler ist, ein faszinierender Künstler, der mich tief beeindruckt hat, an dem ich 5 Jahre lang nachgelaufen bin. Gottfried, könntest du dir nicht vorstellen, für den Stephansdom etwas zu machen? Und wie ich dann zum Erfolg gekommen bin und dieses Projekt entwickelt habe fürs letzte Jahr, ein dreiteiligen, herrlichen Projekt, natürlich mit mehrheitlicher Zustimmung des Domkapitels, natürlich mit Kenntnisnahme und Zustimmung des Herrn Kardinals, sonst würde es ja gar nicht gehen, das durchgeführt habe, aber dann beim Aschermittwoch, am Faschingsdienstag, das vorgestellt worden ist, die Presse am Aschermittwoch voll war des Lobes. Der Herr Kardinal in seiner Predigt am Aschermittwoch genial das interpretiert hat, aber dann die Kritik begonnen hat zu branden, ins Hundertfache, ins Tausendfache sich entwickelt hat und der Herr Kardinal am Ende der Fastenzeit nur mehr die Sehnsucht hatte, zu Ostern muss er Ruhe sein. Es muss er Ruhe sein, ich möchte diese Kritik nicht mehr hören. Und der zweite Teil, wo Christus als Jugendlicher Auferstandener gesehen werden sollte und der dritte Teil mit der Geistaussendung dann nicht mehr gehängt werden sollte. Eine schmerzliche Erfahrung, dass wir zu dem, was wir uns entschlossen haben, einfach abzuhängen, um dann mit einem kulturpolitischen Programm für das Jahr 2025 anzutreten. Amen muss auch eine Ruhe sein. Das ist noch nicht so das exzellent Letzte, was wir kulturpolitisch ansagen könnten, dass wir heuer kein künstlerisch gestaltetes Fastenbuch haben werden. Sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz sind andere Pfeile im Köcher, lassen Sie sich überraschen, was heuer vielleicht doch möglich ist. Heute findet ein interessantes Gespräch mit einem Altmeister der modernen Kunst in Österreich statt. Und wenn das was wird, dann duscht's ordentlich, dann ist das wirklich eine ganz großartige Gelegenheit. Wiederum mit ganz ausgesprochen prononzierten Vertretern der modernen zeitgenössischen Kunst in den Dialog zu treten, weil über diesen Dialog erreiche ich sehr, sehr viele andere und ich muss schon gestehen, dass diejenigen, die brav katholisch sind, mit mir nicht immer eine Freude haben. Wir sagen, der Stephansdom genügt sich eh selbst, natürlich, ich bräuchte eigentlich zusätzlich nichts, aber der Stephansdom mit diesen vielen Millionen Besuchern, mit dieser Gelegenheit, vieles auch in Anstoß zu bringen, ins Reden zu kommen, in Kontakt zu kommen, Menschen von diesem tiefen geistlichen Geheimnis zu berühren, das ist doch eine Gelegenheit, die ich nicht auslassen möchte. Und diese Gelegenheit ist natürlich etwas, was uns bewegt, uns gleichzeitig aber nicht davon abhalten soll, für die da zu sein, die uns ganz besonders brauchen. Und wir haben im Rahmen der Stadtmission 2000 zum Jubiläumsjahr und dann im Rahmen des Evangelisationskongresses der 5 europäischen Städte Brüssel, Lissabon, Budapest und Paris mit Wien gemeinsam das eine oder andere entwickelt, zum Beispiel eben ansprechbar zu sein für die ganz normalen kleinen Sorgen und Nöten. Und da haben wir die Fürbitbox 2003 gegründet im Stephansdom. Diese kleine, unauffällig bei den Kerzen stehende Fürbitbox, wo Sie Ihre Anliegen, Ihre Wünsche, Ihre Gebete, Ihre Sorgen aufschreiben können und einwerfen und für diese Anliegen dann beim jeweiligen nächsten Gottesdienst, Messe für Leidende oder seinerzeit auch bei der Stunde der Barmherzigkeit gebetet worden ist. Und da sind hunderte Gebetsanliegen da, die von einem ganz kleinen Team rund um unsere tolle Pfarrgemeinderätin Karin Domani gesammelt, aufbereitet werden und dann hunderte Gebetsanliegen auch auf den Altar gestellt werden. Und da weiß sich jeder mit einbezogen in diesem Bereich im Dom wirklich für sich, für ihre eigenen Anliegen willkommen zu sein und gebetet zu werden. Und diese Möglichkeit bei der Messe für Leidende, auch für sich bis zu Corona war das wirklich fantastisch toll angenommen, dass wir auch unter Handauflegung für Menschen in ihren Anliegen beten können. Du nennst dein Anliegen, deine Sorge und am Ende des Gottesdienstes macht der Priester, der Diakon oder auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Fürbittgebet für jemanden anderen, wie wir es mit der Gemeinschaft Emanuel im Rahmen der Stadtmission auch mutig für uns auch gelernt haben und übernommen haben. Dass es selbstverständlich ist, dass wir hier gemeinsam vor Gott unsere Sorgen hintragen und etwas von dem erfahren, was Gott uns als Auftrag mitgibt, Zeugen zu sein in dieser Stadt und wirklich allen Menschen spüren zu lassen, sie sind willkommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Kinofilm Favoriten gesehen hat. Die Ruth Beckermann hat so ein Projekt gehabt, eine Klasse in Favoriten zu begleiten mit sehr vielen Migrationshintergrundkindern. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, na, wollt ihr nicht, dürfen wir nicht bei dir auch eine Domführung machen mit dieser Klasse? Und ich war nicht hundertprozentig darauf gespannt, mache ja viele Schulklassen, die ich da führe und bin dann eher so gewappnet für eine Schulführung für Kinder, wo ich dann sage, wer von euch ist katholisch, na, da sind ein paar katholisch, ein paar evangelisch, ein paar muslimisch. Und bei dieser Klasse war es so, dass die gekommen sind in den Stephansdom und sagen, na, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wer ist denn von, liebe Frau Lehrerin, wie viele katholische Kinder hast du denn eigentlich? Und sie kommt in Stottern und sagt, na Moment, wart von den 25 Kindern, wart, aber na, einer ist orthodox, was wäre es denn sonst noch? Na, sonst niemand. Also kein Kind katholisch, gut. Und ich habe die im Dom geführt und mir ist es immer ein Anliegen, den Kindern spüren zu lassen, jedes Mädchen, jeder Bub ist willkommen. Und du darfst sagen, du sollst lernen zu sagen, das ist auch mein Stephansdom. Der gehört mir. Und das versuche ich halt hinüberzubringen, den Kindern zu sagen. Und denke mir, naja, und wie die ein muslimisches Kind, und ohne dass ich viel nachdenke, dann fragt, wo ist jetzt eigentlich Jesus? Und dann versuche ich in religionspädagogischer Manier Eucharistielehre runterzubrechen auf Achtjährige und zu sagen, wie diese Transsubstantiation zu verstehen ist, dass Jesus in der Gestalt des Brotes im Tabernakel ist. Etwas zu hoch gegriffen für muslimische Kinder und ich rutsche da ziemlich aus und bei der Premiere dieses Kinofilmes im Gartenbaukino bei 700-800 Leute gibt es großes Gelächter, wie der Dompfarrer Toni Faber versucht, muslimischen Kindern die Gegenwart Gottes in der Gestalt des Brotes in Tabernakel übrig geblieben ist. Aha, der sperrt den Jesus da ins Kastel ein. Also das ist, es hat mich dann ein bisschen beruhigt, wie dann im Film auch zu sehen war, die Führung in den Dom war natürlich eine Stunde oder eineinhalb Stunden und sie haben nur drei kleine Details herausgeschnitten. Es war dann nur mal beruhigend, wie ein Kind gefragt, was hat dir denn am besten gefallen, wie wir im Stephansdom waren, was hast du dir gemerkt? Anschließender Besuch bei McDonald's. Also es ist nicht alles verloren gegangen, was ich da versucht habe, rüberzubringen. Aber das sind so Gelegenheiten, wo wir versuchen und wo wir uns immer wieder einstellen müssen auf das Gegenüber. Wie kann ich dem klar machen, was mir wichtig ist? Und da bin ich halt ausgerutscht. Das soll auch nichts Ärgeres passieren. Ich habe die Gelegenheit heuer nicht wahrgenommen, aber viele, viele Jahre habe ich das gemacht, dass wir mit unseren Kindern Stern singen gehen. Die sind schon natürlich eine kleine Gruppe geworden. Es sind nicht mehr fünf Gruppen wie vor 30 Jahren, sondern eine Gruppe, zwei Gruppen. Ich bin dann noch ins Bundeskanzleramt dann mitgegangen und zum Bildungsminister sind wir noch gegangen. Aber die Kinder gehen Tag aus, Tag ein sozusagen zu den Wohnungen, zu den Häusern, zu den Geschäften und am Abend haben wir immer die Gelegenheit wahrgenommen, mit den erwachsenen Sternsingern von Lokal zu gehen und wirklich etwas von dem zu bezeugen, was uns als Christen erfüllt. Und das war nämlich immer ein Holle. Also allerhand los, wenn wir da von 8 Uhr abends bis 3 Uhr nachts von Lokal zu Lokal gezogen sind und dann nicht nur drei Sternsinger waren, sondern oft eine Gruppe von 10 jungen Damen, jungen Herren und die Geschäftsführer und die leicht illuminierten Gäste, es waren da drei heilige Könige, oder mehr. Ja, es sind heute 10 und wir versuchen hier etwas zu bezeugen und wirklich fast so viel an einem Abend der Lokaltour eingenommen haben, wie die Kinder 3 Tage, Vormittag, Nachmittag sonst. Und wir beitragen konnten, dass in dieser fantastischen Sternsing-Aktion wirklich über 19,5 Millionen Euro zusammengebracht werden konnten. Voriges Jahr war das Spitzenergebnis. Heuer gab es, glaube ich, habe ich noch nichts publiziert gesehen, ob sie das getoppt haben. Die bringen mit 85.000 Kindern und Jugendlichen ganz Österreich so ein Ergebnis zusammen. Also nichts gegen Licht ins Dunkel, ich mache da auch mit. aber was da eine Medienwalze, einen prominenten Beschäftigung dahinter steht und die Sternsinger ohne viel Aufwand, also mit sehr viel Aufwand, aber ohne viel anderen zusätzlichen Unterstützungen bringen da so fantastische Dinge zusammen und ich habe dort immer wieder Menschen gefunden, Geschäftsführer, Inhaber, Mitarbeiter, Gäste von den Lokalen, die sehr, sehr berührt waren und immer davon gezeugt haben, ich war ja auch Sternsinger, ich war auch früher Ministrant und hier neue Bande geknüpft habe und einmal habe ich es, na 3 Jahre habe ich es auch gemacht mit einer Partie von Integrationsbotschaftern. Sebastian Kurz hat als Integrationsstaatssekretär unter anderem eine Initiative gestartet, dass er Frauen und Männer, die gut integriert waren, mit Migrationshintergrund als Integrationsbotschafter ernannt hat und die geschickt hat in verschiedenen Bereichen und Menschen, die diese Integration befördert haben. Also ich war auch Integrationsbotschafter, gemeinsam mit einem muslimischen Wirtschaftskammer-Mitarbeiter aus dem Iran, gemeinsam mit einem russischen Handballtrainer, der gut integriert in Marienzersdorf ist, gemeinsam mit einem afrikanischen Laientheologen und Krankenseelsorger und gemeinsam mit einem Bürgermeister aus Salzburg, der eigentlich aus Kosovo stammt. Und wir konnten die Sprachenvielfalt, Arabisch, Russisch, Serbokroatisch, manche afrikanische Dialekte abdecken und so als Sternsinger durch die Lokale ziehen und haben da ganz schön reüssiert, wenn wir das auch auf Russisch und Arabisch besprechen und erklären konnten. Eine riesige Anzahl von Möglichkeiten, wo ich Geschäfte segne und eröffne, habe ich im Laufe der letzten 27 Jahre entwickelt, weil immer wieder Menschen zu mir kommen, weiß nicht, was sie sich genau davon versprechen, ob sie automatisch Mitglied der Legion Maria werden wollen und regelmäßig sich in Rosenkranz verpflichten, das weiß ich nicht, aber sie wollen anlässlich der Eröffnung einen Segen haben. Und sie bitten darum, innezuhalten, Dank zu sagen, auszustrecken und zu sagen, wir wollen da etwas bewusst machen. Also morgen habe ich wieder das Theatercafé beim Theater an der Wien, das neu eröffnet wird, andere Geschäfte, bis hin zum ehemaligen Generaldirektor von der Bank Austria, wie die UniCredit sie übernommen hat, hat der Erich Hampel gesagt, du weißt eh, bei uns knirscht es im Gebälk, man weiß nicht, wie das weitergeht, jetzt kriegen wir ein neues Logo. Kannst du eigentlich auch ein neues Logo segnen? So in der Heilig sprechen kann ich es nicht, diese Übernahme, aber segnen mit der Bitte, demütigen Bitte um Segen Gottes in den schwierigen Situationen sehr gerne. Und wir haben uns dann überlegt und sie haben die gute Lösung gefunden, dass dieses neue Logo, dieser Einser auf einem roten Einser auf einem weißen Hintergrund, glaube ich, ist das UniCredit Logo, das mit 100 Mitarbeitern nachgestellt, mit roten T-Shirts und mit weißen T-Shirts und das von oben gefilmt auf die Leinwand appliziert und ich 100 Mitarbeiter in all ihrer Sorge segnen konnte. Und das war eine gute Gelegenheit, bis hin zu einem Modetempel am Graben, wo mich eine eifrige PR-Mitarbeiterin gefragt hat, kann es denn sein, dass du, lieber Toni, kommst und das Geschäft segnest? So wie das selbstverständlich, das ist eine hohe Markenware, sehr, sehr gerne. Und nach 2 Wochen sie mich weinend angerufen hat, du, ich muss dich leider wieder ausladen. Das Management, das Europäische, hat gesagt, so einen Schmäh braucht man nicht. Wir fangen das ohne Segnung an, wir wollen uns da nicht vereinnahmen lassen. Also sogenannte Schade, Schade. Und Freundinnen von mir aus der Textilbranche, aus der Modebranche gesagt, komm doch zur Eröffnung. Sag ich, na, da komme ich nicht hin. Weil die haben Angst vor einer Segnung, dass ihnen was passiert. Das ist doch schrecklich. Die haben mich ausrutschen lassen. Nein, sei nicht so böse und nicht so nachtragend. Sag ich, nein, ich komme da nicht. Und dann bin ich doch hingegangen und habe mich überreden lassen und stehe maulend und sage, nein, das ist wirklich komisch, dass die da Angst haben. In Rufweite des Stephansdom haben sie Angst vor einer Segnung. Und bin dort bei einem Glas Champagner gemeinsam mit den beiden Freundinnen und stehe da und maule und bin unzufrieden und gebe dieser Unzufriedenheit auf. Kommt die Besitzerin dieser, eine italienisch-deutsche Besitzerin von dieser Mode, Herr Pfarrer, Sie schickt der Himmel, können Sie das Geschäft nicht segnen? So, wie sagen Sie das Ihrem Management? Die haben Angst davor, die haben mich wieder ausgeladen. Ich war schon ein, was? das gibt's ja nicht, die haben ja keine Ahnung davon. Aber können, sage ich, na, ich habe nicht einmal eine Stola dabei, ich habe kein Weihwasser dabei. Aber Herr Pfarrer, sind Sie nicht autark? Und das erste, einzige und letzte Mal, verspreche ich vor Ihnen, habe ich aus dem Champagner Weihwasser gemacht und habe gemeinsam mit dieser Besitzerin in dieser demütigen kleinen Gruppe zu viert ein Gebet gesprochen. Ein Gebet, keine Heiligsprechung, eine demütige Bitte an Gott, lass das, was diese Eigentümerin mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier versucht, gelingen, ohne zu sagen, das ist das Einzige, was es gibt. Dieser bezeugte, dieser gefeierte Glaube, der in der Gemeinschaft tätig ist, der sich in der Gemeinschaft, im Gemeinschaftsleben auch als Pfarre, die natürlich aus 95% nicht aus dem Pfarrgebiet besteht, artikuliert und natürlich auch bereit ist zu dienen. Zu dienen in der Caritas. Wir haben den Luxus bei uns in der Pfarre, dass wir eine eigene Caritas-Mitarbeiterin angestellt haben mit über 30 Stunden und dass wir einige Ehrenamtliche haben, die hier auf der Suche sind, wo können wir unseren Älteren, unseren Kranken, unseren Bedürftigen beistehen. Jetzt gerade, wie ich weggegangen bin, ist eine Schlange von 10 Personen wieder gestanden. Am Mittwochvormittag ist immer Sprechstunde, 2-3 Stunden, wo die Bedürftigen mit ihren Anliegen kommen, sich einen Termin geben lassen können, Essensgutscheine, Hilfen für Amtswege erhalten, das eine oder andere Unterstützung gewähren. Also da ist vieles, vieles möglich, was nicht selbstverständlich ist und wird getragen von diesem Kreis von Christen, wo wir versuchen, wirklich ansprechbar zu sein, erreichbar zu sein, niedere Schwellen zu bieten für all diejenigen, die nicht so gleich glauben können, bin ich da wirklich willkommen? Bin ich da auch Teil davon oder muss ich zuerst ein Glaubensbekenntnis ablegen? Muss ich erst an perfekter Lebensführung aufweisen, um dort wirklich mit dabei zu sein? Eine Geschichte bleibt mir, glaube ich, auf ewig in Erinnerung, dass ich versucht habe, mich abzuschotten und an meinem freien Tag am Montag wirklich in Ruhe einmal mein Büro aufzuräumen, weil ich in der Ablage nicht perfekt bin und da Stöße habe und mich ärgere drüber, aber ich mache lieber Termine mit Menschen, als mich da stundenlang hinzusetzen, das alles aufzuarbeiten, was dann eh schon oft nicht mehr aktuell ist. Und ich begebe mich dorthin und sage der Sekretärin auf gar keinen Fall, dass ich heute gestört werde, ich bin nicht erreichbar. Und nach einer Stunde kommt die Sekretärin herein, ich weiß, du wolltest nicht gestört werden, aber da steht ein Mann in der Uniform der MA48 und er möchte jetzt bei dir in die Kirche wieder eintreten. Ich weiß, du hast Kircheneintritte sehr gerne und du nimmst da die Zeit, sag ich, na, selbstverständlich, also reinkommen. Und ich bitte dem Herrn willkommen in meinem Büro. Sie wollen in die Kirche wieder eintreten, bitte nehmen Sie Platz. Geht das im Stehen auch, Herr Pfarrer? So, ein bisschen Zeit müssen Sie dann schon nehmen. Na, Herr Pfarrer, ich bin im Dienst. Mein Kollege steht mit dem Mistkübelfahrzeug da unten am Platz und ich bin eh katholisch, ich habe eh alles gelernt, ich bin jetzt Vater geworden, ich möchte meinem Kind die Taufe ermöglichen und ich habe nichts gegen die Kirche, ich bin nur geärgert über den Kirchenbeitrag und bin da ausgetreten. Kann ich das jetzt machen? Und das war einer der ganz wenigen, die ich im Stehen wieder aufgenommen habe, weil er so weit war, bereit zu sein. Und ich habe das dem Bürgermeister und den MA48 Leiter natürlich erzählt, nicht namentlich, aber welche schöne Gelegenheit da ist, auch im Dienst so einen Wiedereintritt zu machen. Bis hin zu dem einen Herrn, der gut vorbereitet war für den Wiedereintritt. Und ist dann gekommen, hat mir gegenüber Platz genommen, sage ich, ja, herzlich willkommen, ich sehe, Sie sind getauft worden, zur Erstkommunion, zur Firmung gegangen. Und dann sind Sie vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten, für den Wiedereintritt angemeldet. Nein, Herr Pfarrer, ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten. Moment, der will wieder eintreten, da steht der Austritt. Nein, ich bin nicht ausgetreten, ich habe mir nur eine Auszeit genommen. Und ich glaube, diese Begrifflichkeit beschreibt sehr klar die meisten, die allermeisten, die ich in den letzten Jahren an Hunderten, an Tausenden wieder aufgenommen habe. Sie haben sich eine Auszeit genommen. Sie wollten irgendwie ein Zeichen setzen, ich bin mit dem und jenem nicht einverstanden. konnten keinen anderen Protest haben, Prozesszeichen setzen und sind so dann wieder zurückgekehrt. Und diesen Menschen, die eigentlich innerlich ohnehin dazugehören, ihr Ärger lange verraucht ist, denen willkommen zu zeigen, dafür werde ich nicht müde und dafür ist vielleicht auch meine Präsenz in den Medien eine Gelegenheit, mich ansprechbar zu zeigen, wirklich etwas von dem zu sagen, da gibt es eine offene Tür, wo der Herrgott in der Kirche auf dich wartet. Und das ist für mich eines der wesentlichsten Dimensionen des Glaubens, dass ich mir sicher bin, ich selbst und ein jeder von uns, ein jeder von denen da draußen in der Stadt, sucht eine Gelegenheit, um zu erfahren, Gott heißt dich willkommen, Gott geht mit dir. Wie wird dir das am besten klar? Dass wir einladende Menschen sind, dass wir einladende Christen sind, dass wir nicht beurteilende, nicht verurteilende Christen sind, dass wir zeigen, die Tür ist offen und nicht, ich halte sie so lange zu, bis du erst diese oder jene Bedingung erfüllen kannst. Und dann kannst du vielleicht rein und darfst in der letzten Reihe. Ich habe einen Generalsekretär, oder man sagt Parteisekretär der österreichischen und der Wiener Sozialdemokratie, hat mich gefragt, ja, kannst du mir mein zweites Kind taufen? Na, selbstverständlich. Na, und darf ich da auch vorne sitzen? Na. Aber ich bin ja nicht Mitglied der katholischen Kirche, meine Frau ist es. Natürlich darfst du in der ersten Reihe sitzen. Warum? Naja, bei der ersten Taufe war das so, da bin ich zum Pfarrer gegangen und da hat der Pfarrer gesagt, was ist ein Austreten? Da müssen Sie hinten in der Kirche Platz nehmen, da dürfen Sie nicht in der ersten Reihe sein. Das ist nicht eine Art und Weise, eine Methode, wo wir wirklich Menschen willkommen zeigen können, wo wir ihnen wahr machen können, du bist hier wirklich willkommen. Diese Gelegenheit, Menschen zu sagen, ich versuche mich nicht darzustellen, heilig, heilig, und dann vielleicht oft die Steigerung scheinheilig, sondern ich bin einer wie ihr, ein Sünder vor dem Herrn, und so haben wir das damals auch bei den Segnungen für Liebenden am 14. Februar formuliert, wo wir diese Übung vor dem Jahr 2000 übernommen haben von der ostdeutschen, ehemals ostdeutschen Diözese Erfurt, wo der Pfarrer Domfahrer Tanke damals das genial entwickelt hat. Der war zufrieden, wenn 10 Bärchen gekommen sind. Und wir haben dann gesagt, naja, mit 10 Bärchen bin ich nicht ganz zufrieden, obwohl jedes einzelne, aber ich werde es mit der Kronenzeitung und mit der Zeitung ein bisschen ankurbeln. Wenn 100 kommen, sind wir zufrieden und wenn 200 sind, ist es ganz richtig. Und bei der ersten Segnung für Liebende damals sind 1000 Leute gekommen. Und was werden wir denn machen, wenn neben den katholisch brav Verheirateten und die auf katholische sakramentale Ehe sich vorbereiteten, auch andere kommen? Welche Ängste müssen wir da haben, wenn da gar Homosexuelle kommen, wenn da geschiedene Wiederverheiratete kommen? Was sollen wir denn machen? Was ist ein Segen? Ein Segen ist nie die Gutheißung und Heiligsprechung eines Zustandes, sondern immer eine demütige Bitte an den lieben Gott. Lass das, was am Guten ist, wachsen. Und wir alle sind immer Sünderinnen und Sünder vor dem Herrn, die gemeinsam darum bitten um einen Segen. Wie Papst Franziskus gefragt worden ist, dem ich viel verdanke von seinem selbstverständlich, von seinem grandiosen Wirken für die Weltkirche an Möglichkeiten, das auch gut zu heißen, was wir in St. Stephan seit vielen Jahren und Jahrzehnten machen, ist gefragt worden, Papst Franziskus, wie kann man dich am besten beschreiben? Und er hat dann gesagt, ein armer Sünder vor Gott, der hofft, nach dem Willen Gottes hier in dieser Welt etwas zu tun. Und was sind wir denn sonst? Was sind wir denn sonst? In je unserem eigenen Bereich, in unseren verschiedenen Verantwortungsmöglichkeiten, etwas von dem zu verwirklichen, dass wir Zeuge sind. Missionar, nicht im Sinne von einfangen, zusperren, stromlinienförmig nur in eine Richtung gehen zu lassen, sondern gemeinsam auf die Deckungsreise zu gehen, was kann ich aufdecken von dem, wo Gott schon lange wirkt? Und wo können wir gemeinsam etwas von diesem Zeugnis weitertragen? Wo können wir beitragen, dass das Reich Gottes sich hier auf Erden auch verwirklicht? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das seit 27 Jahren als Dompfarrer machen kann und würde mich sehr freuen, wenn der neue Erzbischof das auch gut heißt oder mir dann den Vorschlag machen würde, du bist so gut in der Grenzlandseelsorge, Brücken zu bauen in Grenzen, ich glaube, deine nächste Aufgabe ist in Lahn-Lateia besser aufgehoben, dann würde ich vielleicht auch eine neue Aufgabe übernehmen, nichts gegen Lahn-Lateia, ich sage nicht mehr Grammat-Neusiedl, weil der Pfarrer von Grammat-Neusiedl hat gesagt, warum nimmst du mich immer als negativ provinzielles Beispiel? Und ich war schon ein paar Mal Firmen dort, also nichts gegen Grammat-Neusiedl. In dieser Art und Weise zu wirken, in dieser Art und Weise zu werben. Und all diejenigen, die sagen, Herr Pfarrer, das ist alles schön und gut, aber meins ist es nicht, natürlich nicht. Das muss nicht ihr sein. Aber es gibt Gott sei Dank auch viel frömmere und viel bravere Seelsorger, Christinnen und Christen, die das ganz anders auffassen. Aber in der Buntheit des Blumenstraußes, und das hat mich Kardinal König auch schon gelehrt und mich tief bestärkt, und das hat auch meine Tätigkeit an der Seite von Kardinal Groer keinen Abbruch getan, weil er in seiner Weise auch vieles gewirkt hat, neben all dem, was dann unschön zutage getreten ist in seinem Ende. Aber die letzten 30 Jahre mit Kardinal Schönborn weiß ich mich wirklich sehr bestärkt in allen Diskussionen und Abstimmungen, gerade mit dem Evangelisationskongress und der Stadtmission, dass wir wirklich berufen sind, nicht nur zu warten, dass jemand zu uns kommt, sondern berufen sind, hinauszugehen auf die Straßen dieser Stadt, in der Gewissheit und Überzeugung, viel Volk gehört mir in dieser Stadt. Ich muss es nicht erst hinbringen, sondern gemeinsam mit ihnen aufdecken. Und Professor Zulehner, der auch bei Ihnen war, hat mich das als junger Student schon sehr gelehrt. Und die vielen Bücher, die er uns geschrieben hat, wo ich sehr, sehr viele davon auch gelesen habe und versucht habe zu internalisieren, haben mich darin wirklich sehr bekräftigt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe gerne für einige Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank. Sie haben uns wirklich einen Überblick gegeben, dass es ganz notwendig ist, das, was wir eigentlich haben, an Gut durch den Glauben nach außen zu tragen, weil ich auch als Schulleiterin die Erfahrung gemacht habe, es kommen nicht die Leute zu uns, sondern wir müssen zu ihnen gehen. Und ich glaube, da leisten sie große Arbeit. Und ich weiß noch, als Sie das vorher angesprochen haben mit dem 14. Februar, da gab es die Aktion Liebesbriefe vom lieben Gott. Und ich weiß, das war so eine Diskussion. Ich habe den damals im Schulhaus aufgehängt, weil ich so berührt war von, das war eine Aktion, da wurde in den U-Bahn-Stationen auf der Straße, wurden Briefe verteilt und dann hat man den Brief aufgemacht und da war ein Liebesbrief drinnen und die Unterschrift war Dein Gott. Und das war, wirklich hat auch die kritischsten Kolleginnen, die sehr kritisch, kirchenkritisch waren, auch sehr berührt. Ich habe ihn dann eben in der Schule aufgehängt und viele Eltern haben mich angesprochen. Und ich denke, das sind so Aktionen, die viel bewirken können. Und ich denke, da wird viel gemacht werden in Wien. Daher Ihnen auch vielen Dank, dass Sie auch unkonventionelle Wege gehen, die nicht alle ansprechen, aber viele ansprechen. Und ich denke, das ist das Notwendige, auch die zu erreichen, die man normal vielleicht nicht erreichen würde. Danke. Bitte.
Ihr Positivismus ist sehr ansteckend, macht richtig gute Laune. Aber ich möchte trotzdem eine ernste Frage stellen. Ist es richtig, dass Sie in manchen Messen im Dom überdurchschnittlichen Polizeischutz brauchen und dass sogar die Cobra im Einsatz sein muss, wenn zum Beispiel der Kardinal da ist oder islamische Konvertiten in der Kirche sind? Stimmt das?
Wir haben bei Gottesdiensten mit dem Kardinal immer Polizeischutz vom Staats- und Objektschutz, von der Landbundespolizei haben wir immer 2 oder 4 Beamte in Zivil. Und wir haben zu manchen Anlässen, wo Drohungen ausgesprochen werden, natürlich erhöhten Polizeibedarf. Wir hatten heuer, also 2024 zur Mitternachtsmette, überschaubaren Polizeieinsatz von 30, 40 Beamten. Im Jahr 2023, wo eine Bombendrohung war, hatten wir 150 Beamte, Männer und Frauen mit Sturmbewaffnung sozusagen vor dem Tor, mit Maschinenpistole, mit Langwaffe. Das war natürlich, da hat mich der Polizeipräsident am Vortag angerufen und gesagt, du, wir haben ein Problem, wir haben eine gezielte Bombenwarnung, was machen wir? Ich weiß, du willst den Gottesdienst sicher nicht absagen, na sicher nicht, sage ich, ja. Aber das wollen die ja, dass sie uns das verunmöglichen, das gemeinsame Feiern. Das gemeinsame Feiern ist ein Lebensmittel, das wir uns nicht so schnell nehmen lassen. Und wir haben, wenn die Katechumenen ihren Gottesdienst vor der Taufe haben, den seit einigen Jahren aus dem Dom verlegt, an einen geheimen Ort, jeweils mit erhöhtem Polizeischutz, weil die befürchten, dass sie selbst von ihren Communities, wenn sie von Islam abgehen, bedroht werden. Das haben wir ein bestes Einvernehmen mit der Wiener Polizei und der Bundespolizei. Ich bin wirklich fast bei jeder Polizeiaktivität gerne dabei, um meinen Dank dadurch auch auszusprechen, beim Neujahrsempfang letzte Woche, beim Polizeiwein, beim Polizeiball, dass wir immer wieder sagen, wie dankbar wir sind, dass wir sicher feiern können. Und diese Beamten sind wirklich ausgezeichnet vorbereitet und machen auch bei kleinen Störungen gute Unterstützung für uns. Aber es ist nicht wegen mir der Polizeischutz, sondern weil hier einfach Gefahrenlagen da sind. Der Polizeipräsident sagt zu Recht, wir können nicht mehr träumen davon, dass das einmal vorüber ist, sondern beständig einfach erhöht ist und wir auch die Zusammenarbeit mit den Behörden hier gut setzen können. Vielleicht darf ich noch eine Sache weiter sagen, jetzt unabhängig vom Polizeischutz, was mir zuerst gerade eingefallen ist, wie man jemanden ansprechen kann, wenn ich in der Gesellschaft so war, und Sie kennen vielleicht alle noch den sozialdemokratischen Sozialminister Rudi Hunsdorfer, und wir haben uns sehr gut verstanden und wir haben so einen Smalltalk oft gesprochen und ich bin halt gefragt worden, was sagt sie als Kirche, und ich sage, na, wir als Christen sagen das und jenes. Und dann kommt er nachher zu mir und sagt, sag nicht wir als Christen, weil ich bin kein Christ. Ich bin ungetauft. Ja, natürlich. Na. Das nächste Mal sage ich wieder in einer Diskussion, also in einem Smalltalk, wir Christen, kommt er wieder zu mir und sagt, sag nicht wir Christen, ich bin ja ungetauft. Und beim dritten Mal wird er sagen, Rudi, du bist so ungetauft, das können wir ändern auch. Das ist, also wenn du, und wirklich nach einigen Monaten beim sogenannten Sauschädelessen, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Zusammenkünfte ohne medialer Beobachtung, ohne expliziter, im Raiffeisenhaus, kommt der Rudi Hunsdorfer zu mir, Toni, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Ich möchte mich taufen lassen, ich möchte zur Erstkommunion gehen, ich möchte mich firmen lassen, ich möchte meine Ehe sakramental schließen mit meiner Frau. Und er war in Vorbereitung, war dann nicht mehr Sozialminister, war dann Bundespräsidentschaftskandidat von der Sozialdemokratischen Partei, ein bisschen ausgelassen und nicht so unterstützt, wie er sich gewünscht hätte, und ist nicht erfolgreich. Und als solcher ist er dann gestorben. Und dann war die Gattin bei der Bestattung und hat ein katholisches Begräbnis angemeldet und musste von der Wiener Bestattung natürlich hören, ihr Mann ist ja nicht einmal getauft, der kann kein katholisches Begräbnis, der kann nicht einmal für Ausgetretene, sondern der ist ungetauft, der muss ein anderes Begräbnis bekommen. Und ich durfte die altkatholische Grundüberzeugung der Wiener Bestattung und den sozialdemokratischen Gewerkschaftern und Parteibonzen nahebringen, was es heißt, Taufwerber zu sein. Ein Begierdechrist, derjenige, der sich auf die Taufe vorbereitet, wird bei seinem frühzeitigen Tod auch als getaufter Mensch behandelt und durfte ein katholisches Staatsbegräbnis halten für den Rudi Hunsdorfer, und die sozialdemokratischen Freunde aus der Gewerke, gut hast du es draht. Es geht eben nichts draht, ich habe die katholische Grundüberzeugung des Begierdechristen nur in die Tat umgesetzt, und das war eine gute Gelegenheit, so in diesen Grenzbereichen auch zu wirken. Entschuldigung.
Bitte. Ich hätte eine Frage zum Thema interreligiöser Dialog. Ich bin selber tätig in einem Bezirk, wo ich wohne, in einem Religionenforum heißt das. Das ist ein Dialogprojekt zwischen Muslimen und Christen. Ich bin auch in Kontakt mit einer jüdischen Community. Ich habe noch nicht erlebt, dass alle drei oder selten, dass alle drei zusammenkommen, aber ich bitte dieses wunderbare Buch, wo Sie mit der Danielle Sperrer im Dialog sind und meine Frau, und die Danielle Sperrer hat ja jetzt auch ein Buch mit einem Vertreter des Islam. Und meine Frage wäre, ob Sie in diesem Bereich auch noch tätig sind. Ich kann mir nicht sagen, was Sie tun, beziehungsweise ich finde es immer einen sehr wichtigen Punkt.
Na, ich war, danke vielmals für diese Frage. Danielle Sperrer ist auf mich zugekommen und hat mir die Bitte von der, wir haben ein Interview gemacht für ihre jüdische Zeitung, für Nu, und haben ein mehrseitiges Interview gemacht über, was haben Christen und Juden gemeinsam. Da gibt es ja eine Vielzahl von dem, was wir gelernt haben durch das Zweite Vatikanische Konzil, besonders durch die Konzilserklärung Nostra Aetate, gemeinsam zu sehen und wie jeder Form von Antisemitismus fernab unserer christlichen Grundüberzeugung steht. Und da hat dann die Helene Fontan, die ehemalige amerikanische Botschafterin, die hier bei uns in der Innenstadt wohnt, in der Seilergasse, die liebe Freundin ist von der Danielle und von mir, uns gesagt, ihr müsst daraus ein Buch machen. Und daraus ist dieses Buch entstanden, und gerade rund um den 7. Oktober damals war es natürlich ein willkommener Anlass, hier die Gemeinsamkeiten hervorzustreichen, und habe auch viele, viele jüdische Freunde, Gesprächspartner, und war selber öfters in der Synagoge natürlich, schon als Student, und das ist mir wirklich ein Anliegen, wie ich als Student damals 3 Monate in Israel auch gelebt habe, dieser jüdisch-christliche Dialog, der dann unbedingt erweitert werden musste mit dem jüdisch-islamischen Dialog und christlich-islamischen und übergreifenden Dialog. Und den gibt es Gott sei Dank jetzt nicht so explizit in Buchform, alle drei, nicht so explizit in Veranstaltungen, aber er ist lebendig. Also nach dem 7. Oktober, 10 Tage drauf, ist die islamische Community zu mir gekommen und hat mir Mitschriften gegeben, was sie in der Synagoge, die der Richard Lugner baut hat in Floridsdorf, dort beim Freitagsgebet beten, dass sie sich dort hundertprozentig von jeder Form von Gewalt absetzt. Und wie der Herr Kardinal jetzt vorige Woche sehr klar mit dem Vertreter des, dem Oberrabbiner und gemeinsam mit dem Vertreter der islamischen Glaubensgemeinschaft Pflöcke eingeschlagen hat, gesagt, wir verurteilen all das, was an Terror und Gewalt im Namen der Religion einander angetan worden ist. Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander. Also das gibt es und das ist höchst notwendig. Und ich kann dieses Buch von der Danielle Sperrer mit dem Imam Demirel, jetzt habe ich den Namen nicht abrufbar, Demirel, kann ich nur empfehlen. Ich habe es bei mir im Nachtkästchen liegen und habe schon 40 Seiten gelesen. Sehr wichtig und sehr notwendig, weil in der Vorbereitung des Buches mit der Danielle war es ja so, dass der 7. Oktober da war, und was niemand von uns für möglich gehalten hat, in den Tagen darauf, wo wir unsere Buchpräsentation besprochen haben, sagen wir, Danielle, kommst du zu mir oder soll ich zu dir? Nein, ich komme zu dir, aber kann ich das gefahrlos über den Stephansplatz gehen? Weil am Stephansplatz, die erinnern sich, nach dem 7. Oktober waren Demonstrationen von Palästinensern, die gerufen haben, Tod den Juden. Ich habe geglaubt, ich sterbe. Ich habe geglaubt, ich bin nicht zu Hause. Das gibt's doch nicht. Und das war damals wirklich von the river to the sea und so weiter. Es war ein Wahnsinn. Und sie hat ihren Davidstern als Anhänger um den Hals gesagt, kann ich da ohne Gefahr drüber gehen. Also das, was da passiert ist, schreit nach Dialog, und Gott sei Dank hatte Danielle das aufgegriffen und ist nicht in der Angststarre da verharrt, wiewohl sie selber Verwandte in Israel hat, die beeinträchtigt sind. Das ist schon etwas Gewaltiges, was wir uns alle nicht vorstellen können. Es passieren Dinge auf der Welt, in der Politik, im Großen und wie im Kleinen, die man sich früher nie vorstellen hat können, und sie passieren, und wir können nicht ausreichen aus dieser Welt, sondern müssen in dieser Welt weiter für Verständigung und Dialog eintreten. Ja. Die Dreikönigsaktion verwaltet es, ist einsehbar, jederzeit auf dem Internet. Da gibt es 500 Projekte, heuer vornehmlich als Schwerpunktland Nepal. Das sind Kinder- und Jugendprojekte, die fantastisch betrieben werden. Nichtsdestotrotz ist es einmal passiert vor ein paar Jahren, dass diese Gelder, die auf einmal eingenommen werden, natürlich auch veranlagt werden müssen. Und wer noch nie einen Fehler in Veranlagung gemacht hat, werfe den ersten Stein, dass damals einmal ein bisschen eine Unsicherheit war, dass die auch ein Teil davon unglücklich veranlagt war. Aber sonst sind die klar einsehbar, überprüfbar, ganz genau verwendet für Kinder- und Jugendprojekte. Nepal war das Schwerpunktland, also 500 Projekte in sehr, sehr vielen Ländern der ganzen Erde, der südlichen Hemisphäre.
Danke. Gibt es denn noch Fragen?
Noch eine. Ich habe noch einen Gedanken. Ich habe beruflich mit sehr vielen Unternehmensleitungen zu tun gehabt und durfte sehr viele Geschäftsführer kennenlernen, die Christen sind. Und persönlich, jetzt nicht immer direkt, aber ihren Glauben und christlichen Werte ins Unternehmen bewusst eingebracht haben. Ja. Und ich habe dann immer auch gesehen, welchen Effekt das gehabt hat auf die Mitarbeiter und natürlich auch auf den Unternehmenserfolg. Was ist schön, aber es ist natürlich so oder oft so, dass sich manche das nicht trauen. Und mit dieser Messe, die Sie erwähnt haben, finde ich eigentlich sehr inspirierend und ich frage mich, ob es da nicht möglich wäre, und vielleicht gibt es das auch, ich habe das jetzt spontan die Idee gehabt, dazu zu animieren, das Unternehmer, weil ich glaube, das braucht es einfach. Es braucht in der Führung politisch und wirtschaftlich einen anderen Geist.
Ich glaube, gerade bei solchen Geschäftseröffnungen und Segnungen sagen mir die Mitarbeiter, das habe ich gar nicht gewusst, dass unser Chef so christlich-katholisch ist. Und der will hier natürlich nicht scheinheilig darstellen vor seinen Mitarbeitern, aber dann bei der Eröffnung legt er plötzlich ein christliches Lebenszeug. Oder ich mache zum Beispiel sehr oft Geschäftseröffnungen, Geschäftssegnungen in der Innenstadt und da tritt dann manchmal der Bürgermeister Michael Ludwig auf und der Bezirksvorsteher Markus Fiegel, die beide versuchen, ein aufrecht praktizierendes katholisches Leben zu führen und die sprechen vor mir, ich muss dann gar keine Predigt mehr halten, sondern ich kann das Wirtschaftspolitische sagen, weil der Bürgermeister schon ein Glaubenszeugnis ablegt, der Bezirksvorsteher, der Unternehmer sich als Christ apostrophiert und sich unter Beweis stellt, dass ich dann schon ganz was anderes sagen muss. Das ist wirklich berührend, wie Menschen sich dann vorwagen und wie ein Bürgermeister Michael Ludwig zum Beispiel artikuliert, wie sehr er dafür einsteht, dass die katholische Kirche ihre Aufgabe nachkommt, dass die Religionen in ihrem Dialog gefördert werden und wie unser Bezirksvorsteher Markus Fiegel, der mit seinen vier Kindern und seiner Frau, die ich getraut habe, und die Kinder getauft, jeden Sonntag bei mir in der Kindermesse ist. Das ist jetzt nicht ein politisches Argument, dass er deswegen besser oder anders ist, aber eine Selbstverständlichkeit, auf die wir wirklich als Schatz zurückgreifen können und ich darüber sehr, sehr froh bin, dass wir da Gelegenheit haben, miteinander als Christen, nicht nur als Minderheit, als verschwindende, verdunstete, kleine Einheit, die ohnehin nicht mehr lange ist, sondern darauf zu bauen, die Gesellschaft braucht so eine geistliche Erinnerung, braucht eine Seele, braucht eine Nahrung, ein geistliches Nahrungsmittel, das unmittelbar notwendig ist zum Gelingen einer Gemeinschaft. Ja.
Bitte.
Ja, aber zu Michael Ludwig. Es heißt sehr oft der bekennende Katholik. Das frage ich mir. Er kann nicht alles bestimmen, sicher gibt es da andere Gremien, die festsetzen, Richtlinien setzen. Aber als Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien hat er da gewisse Rechte. Und unter einem bekennenden Katholiken stellen wir eigentlich was anderes vor. Bei uns in Wien, in den Gemeindekindergärten, gibt es keinen Nikolaus. Das ist ja nicht nur, dass die Kinder fürchten. Bei uns in Wien, den Kindergärtnerinnen, das habe ich jetzt von drei Seiten gehört, da darf das Wort Gott nicht vorkommen. Das ist der erste Fest, wo doch der heilige Martin im Mittelpunkt ist, was die Kinder gern haben. Das darf nicht als solches sein. Und da frage ich mich, ein bekennender Katholik, aber wenn der ab und zu schöne Worte redet, ist für mich was anderes.
Ich kann seine Politik und die Politik der Stadtregierung nicht heilig sprechen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, mein Eindruck von der Persönlichkeit eines Michael Ludwig ist die, wir reden sehr viel in dieser Hinsicht, nur der Herr Bürgermeister kann, seinen persönlichen Glauben nicht in Institutionen so Schritt für Schritt an Dinge umsetzen, das geht nicht. Ich würde es niemandem absprechen, der für sich das Bekenntnis sagt. Ich glaube, das ist ja nicht gut, es jemandem abzusprechen. Das wünschen Sie sich anders. Nee, wünsche ich mir auch. Aber er spricht zum Beispiel vor 1000 Kindergärtnerinnen der Nikolaus-Stiftung genauso wie ein Minister Boleschek. Also der kann das genauso machen, aber nicht jede Maßnahme des... Nein, aber das können wir ja nicht beurteilen. Das können wir nicht beurteilen.
Bitte.
Bekennender Katholik, der muss nicht in die Kirche gehen. Es genügt, wenn er mit seinen Handlungen Ausdruck gibt. Ich habe etwas Erlebnis gehabt in den 80er Jahren, in eine Schule zu kommen mit einem damals schockierend in einer schwarzen Schule, einem roten Direktor im Gymnasium. Und damals war auch die Zeit, wo den Schülern freigegeben wurde, sich vom Religionsunterricht abzumelden. Und der Direktor hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klassenvorstände, die das sozusagen eintragen müssen und wissen müssen, nicht 100-mal wiederholen, dass es diese Möglichkeit gibt, sondern er hat den Religionslehrer, hat er unterstützt, indem er verhindert hat, dass sich viele Leute da abmelden. Gerade in einem Alter, wo sie sagt, ja, Verdrängung von den Eltern mit vielen Gewohnheiten, sich distanzieren, das gehört dazu. Und das war ein roter Direktor. Ja? Und ich glaube, er war nicht alleine. Und er hat, ob er praktizierend war, jedes Mal in der Kirche zu gehen, das ist für mich auch praktizierend. Einzusehen und sich zu trauen gegen ein angriffiges Personalvertreter.
Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Es ist eine verrückte Situation. Ich habe zuerst dem Kollegen Georg Brandl gesagt, ich bin jetzt gerade vom Domkapitelfrühstück hierher gekommen. Wir hätten die Aufgabe, wenn der Rücktritt wirklich vom Kardinal jetzt angenommen wird und der Papst nichts anderes entscheidet, keinen neuen Kandidaten hat, dass wir einen Diözesanadministrator wählen müssten. Wir haben aber alle keine Ahnung, ja. Also wir wüssten nur einen Stellvertreter, vielleicht ernennt der Papst einen apostolischen Administrator, vielleicht ist schon jemand ernannt gewesen, der abgesagt hat. Wir wissen es nicht. Das ist eine sehr verrückte Situation, dass uns der 80. Geburtstag des Kardinals relativ überraschend auf den falschen Fuß erwischt als römisch-katholische Kirche. Und ich harre der Dinge, die da kommen. Die katholische Kirche wird es weitergeben, auch wenn noch kein neuer Erzbischof ernannt ist. Aber es ist natürlich kurios, dass wir das nicht vorher gelöst haben. Da stimme ich Ihnen gerne zu, und dass wir da das wirklich nicht wissen, das ist, da ticken die römischen Uhren, glaube ich, anders als unsere Vorstellungen. Ich lasse mich überraschen, so wie Sie.
In diesem Sinne nochmal vielen Dank. Ich darf Sie nächste Woche noch